Herr Jesus, wir legen alle unsere Lasten, alle unsere Sorgen, alle unsere Krankheiten, alle unsere Leiden, wir legen alles an deinem Kreuz, am Fuße deines Kreuzes hin. Und Jesus, in deine Wunden sind wir geheilt. Auch wenn heute irgendjemand krank ist, mühselig ist und beladen ist, wir dürfen zum Kreuz kommen. Lasten verschwinden auf Golgatha. Halleluja. Danke für diesen Nachmittag. Amen. Mein Thema ist heute, lebe das versprochene Leben. Plag dich nicht. So viele Menschen plagen sich, gehen durch Tiefen und wissen nicht, dass die Hilfe da ist, dass der Heiland da ist, dass die Rettung da ist, dass wir von guten Mächten wunderbar umgeben sind. Das ist, was mit uns los ist. Leg deine Lasten zu Jesu Füßen hin. Einfach bring's im Gebet und sag, Herr Jesus, ich kann's nicht. Du, die anderen Leute können es nicht, die Ärzte können nicht, die Banken können nicht, der Staat kann das nicht, die Kirche kann das nicht, aber du, Herr Jesus, du kannst meine Lasten abnehmen und du machst mein Leben angenehm. Lebe das versprochene Leben. Gott hat für jeden Einzelnen einen großartigen Plan. Der Teufel will diesen Plan zerstören, verhindern, wo er nur kann, wo es nur möglich ist. Ja, Gott hat mit den Juden einen wunderbaren Plan gehabt, aber der Teufel hat sie so durcheinander gebracht, so verwirrt, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Gott hat mit den Juden und mit den Deutschen einen Plan, das darf ich auch noch sagen. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung. Gott hat mit den Juden und den Deutschen einen Plan. Aber was hat der Teufel gemacht? Anstatt, dass sie miteinander zusammenarbeiten, zusammenleben, den Holocaust, den Hitler geschickt und den Teufel geschickt. Ich weiß nicht, wer denn alles den Holocaust inszeniert hat. Wahrscheinlich auch die Freimaurer, dass das alles so manipuliert war. Ja, die Deutschen und die Juden sollten in Frieden miteinander leben und eine großartige Nation sein. Gott hat uns Deutsche gesegnet, Gott hat die Juden gesegnet, aber der Teufel zerstört Familien, der Teufel zerstört Nationen, der Teufel zerstört Gemeinden. Er ist der Durcheinanderbringer. Der Teufel ist ein Quertreiber, ein Störenfried, ein Chaot. So wie es im Buch steht. Er will nicht, dass Menschen glücklich sind, vor allem auch, dass Christen nicht in Frieden miteinander zusammenleben, in Eintracht, Harmonie und Einheit. In der Bibel steht es einmal, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, auch natürlich Schwestern auch, in Frieden miteinander leben. Da ist der Segen Gottes, fließt herab durch die ganze Familie. Wenn die Familie in Frieden lebt, da profitieren die Kinder, da profitiert die ganze Umgebung, die ganze Gesellschaft, wenn Familien in Frieden leben. Der Mensch ist krank, weil der Mensch keinen Frieden hat und keinen Frieden haben will. Und der Teufel sich ja unter den Menschen mischt und versucht, die Menschen durcheinander zu bringen. Die meisten Menschen sind verkracht, sind entzweit, zerstritten, uneins, können einander nicht ausstehen, können einander nicht vergeben, fressen sich gegenseitig auf. Das ist die Menschheit. Du denkst, ich lebe jetzt allein und du denkst, du lebst auf einer Insel und plötzlich hast du irgendjemand, der dich stört. Plötzlich sind Eindringlinge da und bringen alles durcheinander. Gott will, dass jeder unter seinem eigenen Feigenbaum unter seinem eigenen Weinstock sitzt und die Trauben einfach im Glauben zupft und isst und genießt. Ja. Wir waren mal am Luganosee in den Ferien oben. Ich habe mich ein bisschen verfahren, habe einfach gesucht, wo ich noch schön übernachten kann und wohnen kann, so ein paar Tage. Und da habe ich ein Haus gefunden, also eine Ferienwohnung und gemietet. Und die haben einen Balkon gehabt. Die Leute waren irgendwo in Italien. Aber die Wohnung durften wir mieten und benutzen. Und das Schöne war dabei, wenn die Sonne schien, die Eidechsen kamen und man konnte die Trauben zupfen. Die Trauben reiften gerade in dieser Zeit. Und sowas, so stelle ich mir das Paradies vor. Lebe in Frieden, lebe das von Gott gewollte Leben. Und morgens, wenn wir gefrühstückt haben, da sind die Eidechsen über den Tisch gesprungen. Es war ganz toll zu sehen, wie die Natur lieb und nett ist, wenn die Menschen lieb und nett sind. Aber sobald man eine falsche Reaktion macht, hauen die Tiere ab. Heute leben die meisten Menschen im Krieg miteinander. Und wir stehen ganz kurz vor einem Krieg. Was jetzt unten in Irak, Iran und so weiter passiert, das ist explosiv. Wenn da einer durchdreht, da muss nur einer jetzt durchdrehen und dann haben wir womöglich sogar noch Atomkrieg. Denn die Israelis haben Atombomben und die anderen muslimischen Länder haben auch Atombomben. Pakistan hat eine Atombombe. Die werden da nicht zugucken. Weißt du, wenn da einmal knallt, dann knallt es und dann scheppert es von allen Seiten. Also, was kann der Mensch machen, wenn der keinen Frieden haben will? Es gibt immer wieder Menschen auf dieser Welt, die wollen keinen Frieden. Die wollen immer Streit haben, sind Choleriker, sie wollen ihr Recht behaupten und so weiter. Und so, das ist das Leben. In der Bibel sagt es, so viel es an euch liegt, Das gilt für jeden Menschen. So viel es an euch liegt, habt mit jedermann Frau Frieden. Habt mit jedermann Frieden. So viel es an euch liegt. Aber oft liegt es gar nicht an uns. Der Teufel ist der Quertreiber. Wer keinen Frieden hat, der kann auch keinen Frieden mit Gott haben. Und der kann noch so viel fasten und beten, da wird kein Frieden da sein. Wenn der Mensch innen drin keinen Frieden hat mit sich selbst, wenn er unruhig ist, nervös ist. Viele Menschen haben keine innere Ruhe und die fressen sich gegenseitig auf. Und vor allem, der Mensch frisst sich selbst auf. Der Mensch frisst sich selbst auf. Das ist die Tatsache. Wenn kein Friede da ist, du machst dich selbst kaputt. Und ja, du kommst von dem Problem nicht los, du kommst nicht mehr runter. Und das frisst deine Gesundheit auf. Ärger dich nur. Ärger dich kräftig. Und dann wirst du merken, wie du dich auffrisst, dich selbst zerstörst. Der innere Friede und Gesundheit hängen so eng zusammen. Frieden mit deinen Nachbarn, Frieden mit deinen Freunden, Frieden mit in der Gemeinde, Frieden am Arbeitsplatz. Da wird oft so gemobbt am Arbeitsplatz. Die Leute haben keinen Frieden, nicht einmal am Arbeitsplatz, wo sie ihr Geld verdienen. Und die Frage ist für mich, lebe ich schon das Leben, was Gott uns bestimmt hat, was Gott für unser Leben geplant hat? Bist du schon das, wofür Gott uns gemacht hat? Wie sollen Friedenskinder sein? Ihr sollt Friedensstifter sein, steht es in der Bergpredigt. Die Friedensstifter sind Gotteskinder und nicht niemand anders. Und da merkt man daran, ob man ein Kind Gottes ist oder nicht, wenn man keinen Frieden hat. Und immer wieder wird man angeeckt und so weiter. Und hast du den Frieden? Kannst du schlafen? Kannst du ruhig bleiben? Gott hat sich nicht versprochen, als er seine Versprechungen den Menschen gab. Er hat gesagt, was man tun sollte und was er tut, was du tun sollst, worum man Gott bitten darf, dass er es tut. Und Gott lügt nicht. Was Gott verspricht, das hält er ganz genau. Und das funktioniert auch. Gott überfordert keinen Menschen. Er verlangt von keinem Menschen zu viel. Für einen Menschen mit begrenzten Möglichkeiten spricht der Herr unbegrenzte Möglichkeiten zu. Du sollst über die Mauern springen. Nichts ist unmöglich bei dem, der glaubt, der kann alles verkraften, der kann alles schlucken, der kann alles verarbeiten. Oh, komm, nach mir die Sinnflut, Leute, rutsch mir den Buckel runter, oder? Kannst mir lecken. Verstehst du? Das einfach ganz hart sein. Du musst manchmal ganz hart sein. Und zu dir selber und auch zu anderen. Du musst sagen, nein, das interessiert mich nicht. Die Welt geht weiter, mit dir oder ohne dir. Mit der Sache oder ohne der Sache, ob das so ist oder so. Ich möchte ein paar Wahrheiten sagen, die Gott mir aufgeschlossen hat. Lebe das versprochene Leben. Seine Worte, heißt es in der Bibel, sind ja. Alles, was Gott sagt, ist yes. Ja, 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 ja. Und wir sagen dazu Amen. Wir müssen nur Amen sagen. Das ist alles, was du beim lieben Gott machen musst. Du musst nicht ja sagen, sondern nur Amen. Amen ist ein bemerkenswertes Wort, ein ganz wichtiges Wort. Die meisten Christen haben gar keine Ahnung, was das ist. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20. Alle Verheißungen Gottes sind in ihm, also in Jesus Christus, ja. Da musst du gar nicht mehr fragen, ist es für mich oder nicht. Die sind ja. Amen heißt so viel, ja, ist es wahr, ist es sicher, ist es wirklich so. Das ist Amen. Früher die alten Pfingstler, ich predige gerne in den pfingstlichen Gemeinden und Kreisen. Ja, weißt du, wenn du zum Beispiel in Birmingham, habe ich bei unseren farbigen Geschwistern mal gepredigt, und die sind noch so echt südländisch, haben heißes Blut, und wenn ich predige, jetzt Pastor, und dann sagst du mir, und dann stehen sie auf und die winken mit der Faust ein, so jetzt Pastor, und dann setzen sie sich wieder runter. Ja, Amen, Amen, Amen. Die meisten Leute können heutzutage nicht Amen sagen. Ich habe mal in Stuttgart den Pastor, den Pfarrer von der Paulskirche in Frankfurt am Main gehabt, also den Hauptpfarrer, der hat hier predigt, und ich habe einen älteren Bruder in der Gemeinde gehabt. Ich habe gesagt, heute kommt ein Pfarrer. Leute, benehmt euch anständig in der Gemeinde. Denn also die sind das nicht gewöhnt, evangelische Leute oder Kirchenleute sind nicht gewöhnt. Und dann hat der Pfarrer so wunderbar gepredigt, dann sagt unser alter Bruder, Amen! Dann sagt er, ja, ich höre gleich auf. Nein, sagt er, mach weiter. Das ist klasse, was du da sagst. Und dann hat er wieder gepredigt, hat der Bruder sich wieder vergessen, da steht, was wir besprochen haben. Heute spricht er ein evangelischer Pfarrer und dann schreit er wieder, Amen. Weißt du, sagt er, du musst nicht aufhören, mach weiter. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Das ist nämlich Amen. Und wir sollen lernen, öfters mal Amen zu sagen. Und ich will eine Wahrheit hier bringen, wie wichtig es ist, dass wir Amen sagen. Du hörst eine Predigt, die Verheißung Gottes, du musst Amen sagen. Das ist für mich, Amen, ich nehme es an, ich akzeptiere es. Und da heißt es hier im 2. Korinther 1, Vers 20, alle Verheißungen Gottes in ihm, in Jesus, sind ja, und wir sagen Amen zur Ehre Gottes. Nicht zu unserer Ehre. Wir haben das nicht. Wir sagen zur Ehre Gottes. Das ist unser Kapital. Das Amen ist unser Geld, was wir Gott bezahlen. Wir geben Gott die Ehre und sagen Amen, allmächtiger Gott, ja, das ist für mich, das glaube ich ganz fest, von ganzem Herzen. Und es ist ein Ausdruck des Glaubens und Vertrauens, das ist Amen. Wer Amen sagt, und die meisten Leute haben es verlernt, Amen zu sagen. Die denken, Amen in der Kirche, verstehst du, dass ich jetzt nach Hause gehen darf? Das ist nicht Amen. Amen, auch nicht nach dem Beten, verstehst du, das ist der Schluss, das Ende. Nein, wenn du was betest, auch im Vaterunser, haben wir auch das Amen. Amen, da heißt es, so sei es. So soll es sein, so will ich haben, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und. Wer Amen sagt, der sagt, Herr, du bist mein König, du bist vertrauenswürdig, ich vertraue dir. Im Psalm 113, da heißt es einmal, gelobt sei der Herr, der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Ja, und dann da sagst du, Amen, preis dem Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn, vom Aufgang der Sonne bis zu seinem Niedergang. Sei gelobt der Name des Herrn, sei gelobt der Name des Herrn über alle Völker. Seine Herrlichkeit soll so weit sein, wie der Himmel geht und so weiter. Wer ist der, wie unser Herr, wie unser Gott, der in der Höhe thront und regiert, der niederschaut in die Tiefe auf die Menschen und so weiter und die Geringen aufrichtet? Wer ist dieser Gott? Und dann hörst du das, dass wie Gott beschrieben wird, und dann sagst du, Halleluja, Amen. Beides gehört. Zwei Worte. Im Neuen Testament gibt es 99 Mal Amen. Und Jesus, wenn er anfängt zu predigen, predigt meistens nicht, setzt sein Amen nicht am Schluss, sondern er sagt Amen, Amen. Und das heißt wahrlich, wahrlich, wirklich, wirklich. Amen, Amen. Wer ist, der in der Höhe dort thront und regiert und niederschaut auf die Geringfügigkeit der Menschen, der die Menschen aus dem Staub ausrichtet, den Armen und den Schutz nimmt und so weiter, der ihn sogar neben den Fürsten setzt, ja, und sogar zum Fürsten über sein Volk macht? Wer ist das? Amen, Amen, verstehst du? Der Herr ist es, der wahrhaftige Gott. Bei Jesus ist Amen der Anfang. Das ist wahr, was Gott gesprochen hat. Offenbarung 3, Vers 14, da sogar ein Titel für Jesus, der Amen heißt. Der Name Jesus ist Amen. Ja, so sei es. Ja, er ist das ewige Amen Gottes. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Treue. Er ist das Amen des Herrn. Gott hat gesagt, hier hast du alles. Und sag Amen dazu. Verstehst du? Ganz einfach. Jede Verheißung Gottes für dich ist ein Ja und ein Amen. Da gibt es keinen Kommentar, keine irgendwie Definition. Da muss man auch gar nicht mehr erklären. So ist es. Amen. Preis Gott. Ja. Ich bin in der Pfingstgemeinde groß geworden. Ich weiß es. Da die Leute, die wachsen, weil die das alles so buchstäblich nehmen. Die nehmen alles für sich persönlich. Die sagen, ja, Amen, ich glaube das, das ist für mich. Gottes Wort ist wahr. Und wenn ich hier weiterlese, ja, dieses Amen ist eine Bestätigung der Wahrheit. Amen. Gott stimmt. Gott ist wahr. Gott ist echt. Gott ist lebendig. Gott ist wahrhaftig. Und wenn er sagt, ich heile dich, dann heilt er dich. Und da sagst du nur Amen. Da musst du gar nicht mehr alles verstehen oder alles erklären oder wie auch immer. Jeder, der diese lebensgebende Worte Gottes hört, ja, die stehen über alle Argumente, über alle Erklärungen. Da brauchst du kein Buch mehr. Du sagst nur Amen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das war Mutter Maria. Die hat Amen gesagt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, du hast gesagt, ich heile, du heilst Kranke. Bitte, Herr, ich bin jetzt dran. Ich brauche jetzt Heilung. Ich brauche Segen, ich brauche Brotvermehrung, was weiß ich. Vertraue dem Herrn, dass er dich versorgt. Ja, Gott lässt uns nicht zu Schanden werden. Wir sagen Amen. Leider haben das viele verlernt inzwischen, das Amen zu sagen. Hör diese Predigt und versuch in einer Predigt, wenn du die Predigt hörst, immer wieder, wenn da was Gescheites gesagt wird, sag Amen. Gott, ja, ich bin's, ich brauch's. Wenn wir lesen, hören und so weiter, sag Amen. Der Beter betet, hier Psalm 41, Vers 13, gelobt sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. In den Psalmen kommt es auch sehr oft, das Amen. Wenn wir Gott proklamieren, Gott verkündigen, über Gott reden, ja, das ist wahr, so ist es. Ich verstehe nicht alles, habe nicht alles gesehen, ich war nicht überall dort, aber ich kann nur Amen, Amen sagen, so ist es. Wenn ich die Natur sehe, jetzt kommt langsam der Frühling, die Tage werden länger, verstehst du? Amen, Amen. So ist es. Da kann niemand was daran rütteln. Da können die Astronauten zum Mond fliegen, zum Jupiter fliegen oder was weiß ich wo. Die verändern gar nichts. Psalm 89, Vers 50 und die folgenden Verse. Da heißt es, Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast und die Treue, die du ihm gegeben hast? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte. Guck mal, was ich alles durchmache, wo ich überall noch durch muss und so weiter, die ich tragen muss. In meiner Brust habe ich Beschwerden an der Lunge oder am Herzen oder wo auch immer. Herr, du bist der Herr aller Völker. Deine Feinde wirst du zu Schmach und Schande bringen. Aber deinen Gesalbten, Herr, den Gesegneten, gelobt sei der Herr ewiglich. Amen, Amen. Ja. Herr, du wirst den Niedrigen erhöhen. Du wirst die Schmähung von mir wegnehmen. Wenn wir das hören und wenn du was hörst, der Glaube kommt durch das Hören. Du musst nur Amen sagen. Und das gehört dir. Du hast angenommen, du hast akzeptiert. Lebe das versprochene Leben, ist mein Thema. Sage immer wieder, wenn du etwas in der Bibel liest, Amen, Amen. Sag zweimal, es stimmt, es stimmt. Es ist so und es ist so. Ja, wir sollen für alles Amen sagen. So sei es. Und jetzt bitte pass auf, was ich sage. Erschreck nicht, ich werde einige heilige Kühe schlachten heute. Pass auf. Ja, sag Amen auch für jede Niederlage. Auch die Niederlagen gehören zu unserem Leben. Auch die Niederlagen, jede scheinbare Niederlage, jeder Misserfolg, jede Bauchlandung oder Bruchlandung oder Rückschlag und Fehlschlag oder Pleite, das hat einen Samen in sich. Das hat eine, ja, das kann dein Leben verändern. In jeder Niederlage steckt ein Sieg drin. In jeder Krankheit steckt Heilung drin. In jeder Frage ist eine Antwort drin. Amen. Verstehst du, so ist es. In dem Moment, wo du Amen sagst, kommst du an den Kern der Sache. Wenn du echt in Jesus Christus bist und mit Jesus lebst, kannst du nirgendwo was verlieren. Weder im Sieg noch in der Niederlage. Du bist auf allen Seiten Gewinner. Du profitierst. Und du machst auch aus deinen Niederlagen Triumphe. Und das sollten wir lernen, wie man das macht. Dass du furchtlos lebst. Ach, sag komm, das geht alles vorbei. Dass nichts vergeblich ist. Dass du nicht ins Leere laufst und so weiter. Deshalb habe ich Misserfolg manchmal, dass ich die Dinge selbst in die Hand nehme, dass ich selbst die Sache untersuche, dass ich selbst der Sache nachgehe. Und ich komme noch auf ein paar Punkte, bitte pass auf. Wir leben, ja, aus Gottes Hand, das ist Nummer eins, aber unser Leben muss in unserer Hand sein. Gott hat unser Leben in unserer Hand gegeben. Dir ist dein Leben, deine Gesundheit, dein Erfolg, deine Familie, alles, was du hast, in deine Hand gegeben. Und jetzt kannst du machen, was du willst. Es liegt an dir. So, du bist es, was du sagst, zum Beispiel. Es liegt in deiner Hand. Du hast, was du sagst. Wenn du sagst, wir sind arm, wir sind, ja, wir haben nichts, wir haben nur Mangel, 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 wir sind Bettler, dann bist du ein Bettler. Danke Gott dafür, dass du ein Bettler sein kannst. Ja, wir haben unser Leben in unserer Hand. In unserer Hand. Du lebst, was du fühlst. Wenn du morgens aufstehst und sagst, oh, verstehst du? Bin schwach, dann bist du schwach. Aber was sagt die Bibel? Der Schwache soll was sagen? Ich bin stark. Der Arme soll sagen, ich bin reich. Der Kranke soll sagen, ich bin gesund. Verstehst du? Selbst wenn du auf alle vier krabbelst, du solltest auf alle vier krabbeln und sagen, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Auch wenn die Leute dich für verrückt erklären. Aber du bist das, was du sagst. Bis es bei dir im Fleisch und Blut übergeht. Wie heißt es in meiner Bibel, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Und die meisten Leute versündigen sich an diesem Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, weder über Gott im Himmel, noch über deine Umgebung, noch über deine Familie, noch über dich selbst, über gar nichts. Auch nicht über deine Knechte und Mägde, deine Mitarbeiter, deine Glieder. Die Hand macht nicht mit. Ich schaff's nicht mehr. Guck mal, wie schwach ich bin. Ja. Sagst du der Hand, Hand, du bist Gottes Hand. Fuß, du bist Gottes Fuß. Gemacht vom Herrn, verstehst du? Und Gott hat es wirklich wunderbar, unsere Glieder geschaffen. Worte sind so wichtig. Und die meisten Menschen wissen nicht um das Geheimnis der Worte. Rede kein Blödsinn über dich und über niemand. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Auch nicht über dich selbst. Worte erzeugen Gefühle. Ja, lebe das versprochene Leben. Das ist mein Thema hier heute. Lass dich vom Teufel nicht täuschen. Der belügt die Menschen. Du schaust nur auf dein Umfeld, du schaust nur auf das Äußere, was äußerlich ist, was die Diagnose lautet oder was auch immer sein mag. Dein Kontoauszug, Alles nur rote Zahlen. Nur statt Plus, statt ein Kreuzchen davor steht, ist ein Minus. Ja, lass das Kreuz vor deinem Leben stehen. Halleluja. Mach aus deinem Minus Pluszeichen. Aus deinem Fragezeichen, Ausrufezeichen. Geh weiter. Was aus deinem Mund rauskommt, heißt es in der Bibel, das verunreinigt den Menschen. Da wird zwar im negativen Sinne gesprochen, Ehebruch und so weiter, Mord und Dämonie und was ich sonst noch, was aus deinem Mund rauskommt. Aber was aus deinem Mund auch im Positiven rauskommt, auch das macht dich heilig und das macht dich rein, das macht dich gesund. Aber das wird heute nicht gepredigt, da wird es nur vom lieben Heiland erzählt. Hör doch mit dem lieben, süßen Heiland auf. Komm zurück zu der Aufgabe, was Gott uns aufgetragen hat. Macht euch die Erde untertan. Und das, was du sagst, das ist, und was hat Adam gemacht? Was war die Arbeit von Adam? Adam hat den Tieren Namen gegeben. Löwe, Hund oder Känguru und was weiß ich wie. Er gab den Tieren Namen. Gib deinen Problemen einen positiven Namen. Und die Tiere heißen bis heute so. Löwe, in alle möglichen Sprachen, fast ähnlich. Ja, gib den Tieren Namen. So viele Menschen lassen sich von den Teufel treiben und dirigieren. Eine kleine Geschichte noch nebenbei ganz schnell. Die zwei Juden unterhalten sich, wie kam der Teufel in die Arche? Ich habe euch schon mal erzählt, dieses Gespräch von diesen zwei Rabbinern. Und der Esel, den der Noah in die Arche treiben wollte, der Esel hat sich so sterblich gestellt, der ging nicht, dann gibt er einen Klaps und sagt, du alter Teufel, geh in die Arche. Und so hat der Teufel überlebt. Was du sagst, das passiert, das hast du, das kriegst du als Quittung. Wie überlebte der Teufel die Sintflut? Überleg einmal, deine Worte bestimmen dein Leben. Deine Worte bestimmen deine Gesundheit, dein Leben, deine Worte bestimmen dein Wohlergehen, deine Worte bestimmen deine Finanzen. Und es ist wichtig, einmal mal über das Geld wenigstens einen Tag nachzudenken, als das ganze Jahr fürs Geld zu arbeiten. Wie kommt das Geld rein? Wie verwalte ich das Geld? Wie setze ich das Geld richtig ein? Wie investiere ich das Geld? Denk über deine Finanzen nach und gib dem Herrn den Zehnten. Ja, deine Worte bestimmen über dein Glück und Unglück. Du, da könnte heute was passieren. Ich könnte überfahren werden. Und dann wirst du überfahren. Wir rufen die Geister. Und wie heißt es einmal hier von Hiob, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Der Hiob hat mich befürchtet, ich könnte einmal abbrennen. Ich habe keine Feuerversicherung, Brandversicherung. Oder die Räuber könnten kommen und meine Viecher klauen. Oder meine Kinder könnten dumme Sachen machen. Und schon ist es passiert. Die Geister, die ich rief. Die Zunge ist ein ganz kleines Ding, steht in der Bibel beim Jakobus, dem Bruder Jesu. Und da sagt er, dieses kleine Ding, die Zunge, verstehst du, ist gar nicht so lang. Aber diese Zunge steuert große Schiffe, wie ein Ruder. Steuert große Schiffe. Die Worte sind wie ein Magnet. Weißt du, was ein Magnet kann? Je nachdem, welche Seite du benutzt, du kannst entweder abstoßen oder anziehen. Das ist Magnet, du kannst abstoßen oder anziehen. Eine scheinbare Niederlage, Geschwister, ist dann nur eine tatsächliche Niederlage, wenn du dem Teufel die Dummheit abkaufst. Ja, wir haben kein Geld, wir sind pleite, wir sind krank, wir sind unheilbar, die Medizin nützt nichts, alles nützt nichts mehr. Ja, kauf dem Teufel nichts ab, nimm ihn nicht ernst. Sag du alter Lügner, verschwinde, ich will mit dir nichts zu tun haben. Du sollst den Teufel verfluchen. Er ist von Gott verflucht. Eigentlich weiß ich nicht. Jemand hat einmal gesagt, der Teufel ist der Diener Gottes, der muss sowieso das machen, was Gott ihm erlaubt hat. Er kann sowieso nicht mehr. Er kann nicht einmal über seinen Schatten springen. Er ist von Gott angewiesen. Er muss immer fragen, Herr, darf ich den Hiob quälen? Darf ich den Hiob das machen? Darf ich bei dem Hiob das machen? Und der Herr sagt, du kannst alles machen. Bloß taste nicht seine Seele an. Nimm den Teufel nicht wörtlich. Schenk ihm keinen Glauben. Ich muss das in der Bibel mal nachlesen. Wie steht es da? Der Teufel sagt auch, es steht geschrieben. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Aber es steht auch in der Bibel geschrieben. Und wir rüben unsere Trübsal. Wir drehen das Ding um und stellen es auf den Kopf. Dir geschehe, wie du gesagt hast, steht einmal in der Bibel. Die Begegnung mit Jesus verändert uns endgültig. Als die Weisen, wir sind noch gar nicht so lange her, Heilige Drei Könige oder wie man den Tag auch immer nennt, den 6. Januar bei uns. Die Weisen waren bei Jesus, sie haben Jesus angebetet und nach der Anbetung Jesus sind sie einen anderen Weg nach Hause gegangen. Sie sind nicht mehr zum Herodes zurückgelaufen. Sie haben angefangen, anders zu leben. Sie haben durch Jesus eine andere Kraft kennengelernt und eine Kraft bekommen. Ihr Herz wurde berührt, ihr Herz, ihre Seele wurde geheilt und wir gehen einen anderen Weg nach Hause zu diesem Lügner Herodes werden wir nicht mehr gehen. Das ist ein Mörder. Die Juden wissen in Jerusalem überhaupt nichts über Jesus, über den Messias, über den Heiland. Die haben alles schwarz auf weiß in der Bibel, aber die tun das nicht. Da ist keiner hingegangen. Sie wurden von dem bösen Herodes erlöst, indem sie ihn umgingen. Sie ließen da liegen, lass doch in Jerusalem den versauen. Und sie sind auf einem neuen Weg, einem anderen Weg nach Hause gegangen. Lass die Krankheit Krankheit bleiben. Lass Armut Armut sein. Lass Streit Streit sein. Geh aus dem Weg. Umgehe deine Philister, so wie David einmal das gemacht hat. Du musst nicht mit ihnen anlegen. Umgehe deine Philister. Sie haben das wahre Licht gesehen, den Stern gesehen und ihnen wurde im Traum geboten, geht auf einem anderen Weg nach Hause, als ihr hierher gekommen seid. Und nicht zu Herodes. Geht nicht zu diesem Gauner zurück. Der ist ein Mörder. Und wir werden sehen, in ein paar Tagen, nachdem sie den Umgang sind, haben sie 2000 Kinder oder Kneblein in Bethlehem umgebracht. Geht auf einem anderen Weg in euer Land. Lebe ein anderes Leben, ein gnädiges Leben, von Gott geführtes Leben. Sie hatten den gefunden, den sie suchten, den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Messias. Jetzt brauchen sie nicht mehr die Juden, die Schriftgelehrten, den Tempel oder die Priester oder sonst noch was. Sie brauchen nicht. Sie sind auf einen anderen Weg nach Hause gegangen. Gott gelobt und gepreist. Uns ist Gnade und Barmherzigkeit widerfahren. Halleluja. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel ihrer Suche. Und die meisten Menschen sind immer noch auf der Suche, weil sie das Ziel ihres Lebens noch nicht erreicht haben. Sie haben noch nicht den gefunden, der das Leben ist. Jesus sagt, oder die Bibel sagt über Jesus, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Der braucht keine anderen Ersatzgötter oder Ersatzkulte, Ersatzreligionen. Wer Jesus einmal gefunden hat, der springt nicht mehr von Gemeinde zu Gemeinde. Der springt nicht mehr von Pastor zu Pastor. Der springt nicht mehr von Hirte zu Hirte, vom Hirtenstall zum nächsten Hirtenstall. Der weiß, ach, mein Hirte, mein Heiland sorgt für mich. Nur Hungrige, Unzufriedene, Unglückliche sind Suchende. Und wo gibt's noch mehr? Mehr als Jesus kannst du vom lieben Gott nicht bekommen. Oder den Heiligen Geist. Die Weisen haben den Messias gefunden. Sie warfen sich vor ihm nieder, beteten ihn an. Diese Begegnung hat ihr Leben total verändert. Sie haben den wahren König des Universums gefunden. Zuerst haben sie nur den Stern geguckt. Und jetzt haben sie den geguckt, dem die Sterne sogar gefügig sind, dem die Sterne gehorchen, der die Sterne in seiner hohlen Hand hält, Jesus Christus. Einen herrlichen König haben wir. Halleluja, Amen. Ja, Lob und Dank. So ist es. Ein König, der nicht von dieser Welt ist. Und sie gingen anders nach Hause, als sie hierher gekommen sind. Das, was sie gesehen haben, das, was sie erlebt haben, das hat ihnen so viel Freude bereitet. Sie waren so glücklich. Oh, ich glaube, dass sie besser gehüpft sind wie die Kamele. Sie kamen heim als Erlöste. Kinder, stellt euch mal vor, was wir gesehen haben. Wir haben den Sohn des allmächtigen Gottes berühren dürfen. Das war Gnade, das war Kraft. Und wir sind dem Herodes entwischt, was sie nachher gehört haben. Mei, das wäre uns alles passiert. Wir wären gleich in den Knast gekommen. Wir wären gleich eingesperrt gewesen. Aber Gott hat sie gelenkt. Wenn du Jesus anbetest und Jesus lieb hast und du Jesus suchst und sein Licht, da erlebst du die wunderbare Hilfe Gottes. Ihr Leben bekam eine ganz andere Richtung, eine Ausrichtung, eine ganz andere Qualität. Ich habe Jesus. Ob ich sterbe oder lebe, ich gehöre Jesus. Ich bin sein Eigentum, ich bin in seiner Hand. Nichts und niemand kann und darf mich aus seiner Hand reißen. Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Tod, Leben, hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges. Eine Atombombe. Bei mir in Heilbronn diese Pershing-Raketen stationiert wurden und dann die Erstschlagwaffe dort stand, hier auf dem deutschen Boden, dann habe ich gebetet, lieber Gott, ich möchte nicht hier leben, keinen Tag mehr verbringen, ich möchte auswandern. Und dann habe ich im Propheten Jesaja das gelesen: Du kannst nirgendwo entfliehen, auch auf den Inseln, auch von dort will ich dich holen. Und dann heißt es: Selbst wenn die Steine schmelzen, ich werde nicht zulassen, dass du dein Grab bei den Gottlosen findest. Preis Gott. Und so bin ich geblieben. Ich wusste eines: Selbst wenn eine Bombe fällt und die Steine schmelzen und verdampfen, Gott wird, bevor das alles passiert, mich schnappen und mich entrücken und mich in den Himmel nehmen. Dort wird die Entrückung vielleicht stattfinden, in diesem Moment. Und ich wusste, also Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Auch war beim Heiland so. Gott wird nicht zulassen. Wir leben ein anderes Leben, ein geheimnisvolles Leben, das versprochene Leben. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nicht vegetieren, nicht kriechen und zappeln und was weiß ich alles. Ihr Leben bekam eine ganz andere Ausrichtung. Nach jeder Anbetung Jesu gehören wir Gott. Jedes Mal, wenn du Gott anbetest, du sollst nicht um diese Dinge in dieser Welt betteln. Oh Gott, ich brauche jetzt Kraft, ich brauche jetzt Gesundheit, ich brauche jetzt mehr Liebe, ich brauche jetzt mehr Glauben, ich brauche mehr Geduld. Herr Jesus, ich brauche jetzt ja vielleicht das und jenes. Ich bete nicht, sondern ich bete Jesus an. Ich bettel nicht um diese Dinge. Wir sind keine Bettler. Im Neuen Testament sind wir keine Bettler mehr. Wir sind Könige und Priester. Und Priester sollten kein irdisches Erbteil haben. Die sollten kein Eigentum haben in dieser Welt. Die sollten hier leben, als wenn sie nichts hätten. Und doch, als wenn sie alles hätten. Das sind Priester. Und Könige auch. Den Königen, ja, die gehört alles oder nichts. Verstehst du, die können, um einen König abzusetzen, kann man nicht einfach abwählen, den muss man ermorden. Und so, wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und wir bringen auch nichts aus dieser Welt heraus. Das ist das Leben, das Gott uns gegeben hat. Nach der Begegnung Jesu, nach der Anbetung, gehen sie auf einen anderen Weg nach Hause. Und ich wünsche, dass du nach dieser Predigt anders nach Hause gehst, wie du hierher gekommen bist. Ja. Wenn wir noch nicht so geworden sind, wie wir sein sollten, wenn wir noch nicht dieses versprochene Leben leben, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Verstehst du? Du hast dein Leben abgeschlossen, du hast dein Leben Jesus übergeben oder nicht. Verstehst du? Eins von beiden. Entweder hast du dein Leben Jesus übergeben und du lebst jetzt nicht mehr dein Leben, sondern sein Leben. Seine Kraft. In meiner Bibel heißt es, ist jemand in Jesus, das ist eine neue Schöpfung. Es ist alles vergangen, es ist alles neu geworden. Wenn wir Jesus noch nicht begegnet sind und immer noch so sind wie früher, wo sich nichts ändert, dass wir schnell verzagt, schnell zum Doktor rennen, schnell in die Bank gehen, schnell zum Richter gehen oder was auch immer ist, da haben wir noch nicht kapiert, was das Leben wirklich ist. Wir sind eine neue Schöpfung. Pass auf, wenn jetzt im Frühjahr in den Bäumen der Saft steigt. Bei mir sind schon in den Kastanien die Knospen, die warten nur noch ein bisschen Sonnenschein. Wahrscheinlich kommt noch eine kalte Jahreszeit, aber die Knospen sind schon da. Wenn im Frühjahr der neue Saft in den Bäumen aufsteigt, da fallen die ganzen trockenen Äste, trockenen Blätter von selbst ab. Warte ab. Wird plötzlich alles so grün und so saftig ist. Der neue Saft ist der Heilige Geist für mich, die Kraft Gottes. Und wir leben nicht mehr unser Leben, sondern das göttliche Leben aus seiner Kraft, aus seinem Geist. Und das wahre Leben ist nicht nur ein frommer Quatsch oder nur eine fromme Unterhaltung von religiösen Menschen. Nein, die meisten Menschen wissen nicht, was das versprochene Leben ist, bis sie anfangen zu leben. Bei vielen ist es nur Theorie. Ich glaube. Aber die wissen nichts. Glauben ist nichts Wissen. Verstehst du? Bei den meisten Leuten ist Glauben nichts Wissen. Die wissen nichts. Aber wenn du weißt, dass dein Erlöser lebt und die Apostel haben ja, nach der Ostern, nach der Auferstehung, ihr Zeugnis gegeben in großer Kraft und Überzeugung. Leute, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und das war ein anderes Leben. Die meisten Christen leben nicht das versprochene Leben, weil sie noch nie richtig Jesus begegnet sind. Ja, sie sind noch keine verwandelten Menschen. Die gehen auch nicht auf einen anderen Weg nach Hause. Das ist gar kein Unterschied zwischen Weltmenschen und Gotteskinder. Schau doch das an. Ein Kind Gottes lebt anders. Auch wenn sie in der gleichen Umgebung leben, auch die gleiche Arbeit tun, auch die gleichen Menschen in der Umgebung sind, Kinder Gottes leben anders. Ich denke nur Daniel. Der Daniel, für mich ist was groß geworden. Da in Babylon, dieser Daniel und die drei jungen Männer, die lebten in einer heidnischen, gottlosen, verzauberten, verdorbenen, satanischen Gesellschaft. Und Daniel war der Oberste der Zauberer. Stell dir mal vor, der Chaldeer, der war der Oberste. Und auch die drei Jungs nachher später, die haben sich so hochgearbeitet. Man konnte ihnen alles verbieten, aber sie haben sich nicht nehmen lassen. Mein Gebetsleben lasse ich mir von niemand verbieten. Daniel stand jeden Tag, auch wenn ein neues Gebot vom Kaiser ausging, er stand jeden Morgen auf und sagte, Halleluja, mittags, Halleluja, abends, Halleluja. Weißt du, aber sie lebte in einer versauten Gesellschaft. Babylon, das ist Hochburg des Teufels. Auch wenn sie sich in der gleichen Situation befinden wie die alle anderen, aber sie leben dennoch ein anderes Leben. In ihnen wohnt ein anderer Geist, eine andere Überzeugung. Auch wenn du dich bekehrt hast, du hast die gleichen Schwierigkeiten wie die anderen Menschen auch, die gleichen Probleme, die gleichen Anfechtungen. Ja, aber in dir ist ein anderer Geist. Du stehst anders da, so wie diese drei Jungs. Diese Weisen waren, jetzt bitte halte ich fest, keine Könige. Es steht nicht in der Bibel, dass sie Könige waren. Das waren Magier. Das waren Astrologen. Ja, die haben nur in den Himmel geguckt, Sterne gedeutet und so weiter. Das waren Wahrsager. Wenn du genau guckst, Magier, das sind Zauberer. Puh, die haben Satan gedient eigentlich im gewissen Grunde. Das waren Beschwörer, das waren Chaldeer, das war ihr Beruf. Und trotzdem, sie gehen nach Hause auf einen anderen Weg. Ich will etwas sagen, die meisten Christen kapieren nicht, um was es geht. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Das ist nämlich der Fakt. Und ich sage dir noch eins, auch die Königin Esther war ein frommes Mädel, aber sie war anders. Sie war anders wie die anderen Frauen. Sie war sogar anders als die ehemalige Königin Vasti. Manche Leute verdammen die Königin Vasti, das wäre eine Hure, das wäre, was weiß ich. Nein, die Vasti hat keinen Alkohol getrunken. Die Königin Vasti, also die erste Frau von dem König, oder die erste Königin, die war edler wie die ganze, wie Esther, verstehst du? Die war edler, viel edler. Aber natürlich, wir ehren die Esther und die Ehre die Esther. Die Esther hat den Mut gehabt, die Zivilcourage gehabt, nicht anzunehmen, was da in der Umgebung, was dieser Haman plant, dass die alle Juden umgebracht werden. Und diese Königin, hat gesagt, König, ich mache nicht den Quatsch mit. Ich schwimme gegen den Strom. Ich mache die ganzen Humbug nicht, was ihr da hier auf dem Hof zaubert. Und sie hat lieber ihre Würde verloren hier in dieser Welt. Und sie wurde lieber entrechtet, aber sie ging ihren Weg, beide, Esther und die Vasti. Menschen, die mit Gott leben, leben in einer Umgebung, trotzdem, was das ist, die können mit mir machen, was sie wollen. Ich denke nur an Josef. Was ist mit Josef gewesen? Josef war mit einer Priestertochter aus Ägypten verheiratet, mit einer heidnischen Frau. Ich würde sagen, ja, Gläubige sollen nicht am fremden Joch ziehen. Mit Ungläubigen. Aber Josef hat es gemacht. Und er hat sogar zwei Kinder von dieser Frau gehabt. Und Josef war ein Pharao. Der saß auf dem Thron der Pharaonen. Glatt geschorener Kopf, verstehst du, oder was weiß ich. Benimmt sich wie ein Pharao, ist im Tempel. Ja, sein Schwiegervater ist ein Priester, ein großer ägyptischer Priester. Das ist sein Schwiegervater. Und Josef war Gott treu. In Ägypten. Und der Herr war mit Josef. Das ist ein großer Unterschied. Verstehst du, ob der Herr mit einem ist oder du nur redest, ich bin ein Christ und lebst wie ein Heide, wie der Teufel. Die meisten Christen leben wie der Teufel. Die Gefängnisse hier, kannst die Gefängnisse besuchen. Da sind viele Christen drin. Nicht verfolgt wegen ihres Glaubens. Nein, sie sind getauft, sie sind katholisch, sie sind evangelisch. Die Gefängnisse sind voll von sogenannten Christen. Warum? Weil sie nicht leben nach dem, was sie sind. Und in Russland oder sonst woanders sind Gefängnisse auch voll von Christen. Aber sie lebten für ihren Glauben. Sie haben ihren Glauben bekannt. Und sie waren glücklich im Gefängnis. Sie haben aus dem Gefängnis das Optimalste gehabt. Ich kenne Leute, ja, die waren jahrelang, jahrzehntelang im Gefängnis und Gott war mit ihnen. Du kannst überall Kind Gottes sein, musst nicht dem Leben davonlaufen. Viele Menschen laufen dem Leben davon. Die denken woanders. Ist das Leben einfacher? Man kann ein heiliges Leben in einer unheiligen Umgebung leben. Wenn man Gott begegnet ist und seinen Gott richtig kennt und Gott liebt, ja, Da muss man nicht vor dem Teufel flüchten. Ja, der Teufel ist hinter mir her. Diese Leute, sie machen nicht mehr mit dem Teufel. Sie haben dem Teufel widerstanden, dem Teufel widersprochen. In meiner Bibel heißt es, unterordne dich Gott und dann widerstehe dem Teufel. Ja, wenn du dich Gott unterordnest, wenn du Gott anbetest und Gott preist, dann bist du Kind Gottes, ein wahres Kind Gottes, erlöstes Kind Gottes. Ich war in Pakistan und stell mal vor, was ich erlebt habe. Wir sind auf dieser in diesem Sportstadion, 13.000, 14.000 Leute da und neben mir, ich begrüße den Herrn neben mir und der erklärt mir, dass er der Innenminister von Lahore, von dieser Region, von diesem Gebiet ist. Ich denke, der Innenminister, verstehst du, und ein paar andere Regierungsleute von dem Kabinett waren mit in diesem Gottesdienst. Und dann habe ich den mal so nachher im Gespräch gefragt, ja, Sie sind doch Moslem. Sie sind Moslem. Wie können Sie in einer christlichen Versammlung hier sein und mit uns Gott loben und preisen, die Hände aufheben? Und ich habe so ein bisschen mitgehört, habe gedacht, der betet sogar in anderen Sprachen. Ich denke, das gibt's doch nicht. Er ist Moslem, ein Mohammedaner. Ich will etwas sagen, was ich dort entdeckt und gelernt habe. Er betet eine Veranstaltung mit, sitzt bis zum Schluss in dieser Veranstaltung und ich frage ihn, ja, was machen Sie? Sie sind doch Moslems, Sie können doch nicht in der Regierung sitzen und Moslems und in einer christlichen Versammlung sein und Moslems sein. Sie müssen also Moslems sein, was auch immer ist. Ja, sagte ich, bin ein getaufter Moslem. Ich habe sogar den Heiligen Geist, hat er mir erklärt. Und seitdem ich den Heiligen Geist habe, hör gut zu, sagt er mir, bin ich ein besserer Moslem. Hör mir zu, vielleicht fällst du vom Glauben ab, aber mir ist egal, aber ich will dir etwas sagen. Aber ich sage, wie bitte? Ja, Mohammed ist ein Prophet, so wie bei euch der Martin Luther war oder jemand anders von euren Religionen. Ja, oder andere Heilige. Und Jesus ist jetzt bei Gott. Und was Gott aus Jesus macht, das ist Allah sein Problem, nicht mein Problem. Und in der Bibel steht, und Gott hat Jesus einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Spielt keine Rolle. Das ist, weißt du, da habe ich etwas gelernt und etwas begriffen. Ob es jetzt bei den Juden ist, auch bei den Juden ist es so. Jesus wurde erhöht von Gott. Und was Gott macht, das ist ja sein Bier. Das ja. Und er ist jetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Und ich bete zu Jesus. Und ich tue das, was Mohammed gesagt hat. Puh. Und was ist mit der Scharia? Ja, das ist wie bei euch das Gesetz, das Grundgesetz, das ist unser Grundgesetz. Oder bei den Juden das Gesetz, das Alte Testament, die Tora. Ja, da schneidest du ab. Weißt du, Gott schaut nicht auf die Herzen der Menschen. Was da ist, was die Leute gepredigt haben. Gott sieht, wie ist deine Seele? Gehörst du Jesus? Bist du Jesu Eigentum? Und jetzt bin ich ein besserer Moslem. Ich habe gesagt, wie verstehen Sie das? Ja, ich esse kein Schweinefleisch, trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich bete mindestens fünfmal, sogar noch viel mehr als fünfmal am Tag. Ich bete jetzt regelmäßig. Ich halte mich an das Gesetz, ich breche keine Ehe. Ich lüge nicht und ich gebe den Armen Almosen. Ich bin ein besserer Moslem dadurch geworden. Also, guck mal. Da können manche Christen hier bei uns in Deutschland, in Europa, in der christlichen Welt eine Scheibe abschneiden. Die saufen und fressen, huren, stehlen, lügen. Wow, dachte ich, das sollte man hier den Leuten erzählen. Und ich war begeistert. Und ich habe auch mit denen noch zusammen nach dem Gottesdienst noch unterhalten. Und dass noch ein Justizminister im Land, in Pakistan, in Lahore, schon ja ein paar Jahre her, aber er war dort in der Macht, im Parlament. Ein wahrer, heiliger Mensch, der tut das, was Gott sagt, er ist Licht und Salz. Lebe das verborgene Leben. Du musst nicht an die große Glocke im Parlament hängen, ich bin ein Christ. Nein, wir sollen leben und nicht nur Sprüche machen. Ich bin Pfingstler, aber die meisten Pfingstler haben den Heiligen Geist noch nicht gesehen. Ja, ein Leiter der Pfingstbewegung hier in Deutschland hat mal in seiner Gemeinde und in seiner Bewegung Rundfrage gemacht von 600 Gemeinden. Da wurde befragt, wie viele Leute in euren Gemeinden, hat er eine Rundfrage gemacht in den Gemeinden, wie viele Leute haben in eurer Gemeinde schon den Heiligen Geist? Nicht einmal 20%. Also die in anderen Sprachen reden. In aller Liebe. Die wahren heiligen Männer haben nichts getan, als nur, dass sie ihr Leben gelebt haben und in ihrer Umgebung ja Gott verherrlicht haben und nach dem Rechten gesehen haben. Und jedes Volk, das Gottes Willen tut und ihm angenehm ist, das ist im Recht. Und Daniel ließ nur seinen Gottesdienst nicht zerstören. Ich werde Gott anbeten. Das ist Leben, ein verborgenes Leben. Geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Du musst nicht an der Straßenecke stehen und die Hände hochheben und da, was weiß ich, beten und Sprüche machen und mit Gott reden. Gebetet wird in der Kammer, wird verborgen gebetet, im Versteck, auf den Knien, dass niemand sieht, und das Bett womöglich noch. Daniel ließ seinen Gottesdienst nicht nehmen, oder die Esther, die ließ sich auch nicht vorschreiben, ich darf zu König nicht gehen. Die sagte, König, morgen komme ich wieder und werde wieder mal was kochen und euch einladen zu einer Fete und Party. Und der König ließ sich gefallen. Sie war nicht aufdringlich. Sie wusste, was sich gehört. Und viele Christen sind so aufdringlich. Und dann wundern wir uns, wenn die erschossen werden. In aller Liebe. Gott hat sich zu Daniel bekannt. Weißt du, wenn der so verkehrt gewesen wäre, wenn er am falschen Platz gewesen wäre, er war ja der Oberste der Chaldäer, der Zauberer und Magier und Wahrsager, dann hätte Gott Daniel nicht in der Löwengrube bewahrt. Die Löwen hätten ihn gleich gefressen. Oder die drei Jungs, die werden vom Feuer verbrannt. Lebe ein von Gott versprochenes Leben. Mach deine Ehre, deine Umwelt, deine Umgebung untertan. Du sagst, ich bestimme über meinen Körper, ich bestimme über meine Gedanken, ich bestimme über mein Leben, ich bestimme über mein Geld, was mit meinem Geld passiert, soweit ich das kann. Der Gerechte flieht nicht, er gibt nicht gleich alles auf, kapituliert nicht gleich. So viele Christen bekehren sich und dann schmeißen sie gleich alles hin und lassen ihn gleich scheiden. Ich kenne solche dummen Leute. Ja, die lassen sich scheiden. Ja, meine Frau ist nicht gläubig oder mein Mann ist nicht gläubig. Was sagt die Bibel? Wenn der ungläubige Teil es zulässt und duldet, dass du bei ihm wohnst, dann bleib wo denn? Wenn er dich nicht rausschmeißt, danke Gott dafür. Und lass dir gefallen. Du kannst sogar mit deinem ungläubigen Mann ins Bett gehen, mit deiner ungläubigen Frau ins Bett gehen, wenn es deine Ehefrau ist und dein Ehemann. Du musst nicht die Kinder davon jagen, aber viele Christen tun das. Ja, lass mich scheiden. Nein, bleibe. Es sei denn, es passiert so, dass du rausgeschmissen wirst, und du solltest nur dann gehen, wenn du rausgeschmissen wirst. Aber solange du nicht rausgeschmissen wirst, geduldet wirst, geliebt wirst, macht dir das Leben schön. Aber so viele Christen denken, ich muss unbedingt ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben leben. Nein, du lebst ein heiliges, gottgefälliges Leben, wenn du das lebst, was du bist, in deiner Umgebung, wo du bist. Die Bibel sagt, bleibe in deiner Berufung. Bleib in deiner Berufung, was es auch ist, wäre eine Predigt für sich selbst. So viele Christen bekehren sich und ja, gehen gleich auf die Bibelschule oder wandern nach Israel aus oder gehen ins Kloster, verarmen und verblöden, geben das ganze Vermögen auf, verteilen alles. Ich muss arm werden, um in den Himmel zu kommen. Nein, du musst nicht arm werden, in den Himmel zu kommen. Du musst vernünftig werden, um in den Himmel zu kommen. Jesus sagt, sei klug und ohne falsch. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Lern mit den Wölfen zu leben. Geh mit den Wölfen auf die Jagd. Wenn du das verstehst, was ich sage. Dass die Wölfe denken, du wärst einer von ihnen. Aber du darfst nie deine Natur verlieren, was in deinem Herzen ist. Du wirst ein Schaf, ein Kind Jesu Christi, ein Nachfolger Jesu. Die Weisen haben gesagt, wir gehen, wie Gott uns führt, und wir sollen laut dem Gebot Gottes auf einem anderen Weg nach Hause gehen. Wir gehen nicht zu Herodes. Wenn wir zu Herodes gehen, wir kommen in Lebensgefahr. Wenn wir Kompromisse machen, wir gehen in Lebensgefahr. Kompromisse zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Sei kompromisslos, lebe dein Leben, aber lebe die Situation. Zerstöre nicht, was bisher in deinem Leben aufgebaut worden ist. Es gibt so viele selbstgewählte Märtyrer. Gott hat nie ihre Opfer gewollt. Bei den meisten ist der Teufel der Verursacher für ihr Märtyrium, für ihr qualvolles Sein. Die widerstehen es. Ich will meinen Mann bekehren unbedingt, der muss zum Glauben kommen. Nein, mach das. Lass doch den Mann ungläubig sein. Zwing ihm nicht. Er ist ein freier Bürger, so wie du eine freie Bürgerin bist. Ich kenne Christen, da legen sie auf Nachkasten eine Bibel, stecken Kassette rein oder CD rein und so weiter. Die wollen unbedingt bekehren. Gott muss die Leute bekehren. Du solltest nur beten. und sage, lieber Gott, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen. Ich habe eines erlebt, wenn ich hier Menschen, und ich habe Menschen hier gesagt und gesegnet, nicht nur hier, sondern überall, wo ich für Menschen gebetet habe. Wenn ein Mensch gesegnet wurde, wird die ganze Familie gesegnet. Wenn ein Mensch berührt wird, wird die ganze Familie berührt. Ein Lamm hat ausgereicht für die ganze Familie damals, und nicht nur für die ganze Familie, sondern für alle, die im Haus waren in Ägypten, dass der Würgeengel an ihnen vorbeigeht. Leb ein verborgenes Leben, sei du ein Lamm, ein Schäfchen, weil ich Jesus Schäflein bin, singen wir. Oder haben wir gesungen, weil ich Jesus Schäflein bin. Jesus macht uns frei von falscher Religion, von falschem Bibelverständnis, dass wir Bibel falsch auslegen. Ich habe Christen kennengelernt, die sagten, Jesus kommt bald, er wird ganz bald kommen, ganz schnell. Die haben keinen Beruf mehr gelernt, Jesus kommt ganz schnell. Oder kein Haus mehr gekauft, keine Wohnung gekauft und so weiter. Keine Altersversorgung mehr gemacht. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und jetzt sitzen sie auf dem Trockenen, jetzt haben sie nichts, verstehst du? Da sind sie jetzt im Schluss enttäuscht. Oh, der Herr, wie bringt er mich durch? Da müssen sie zum Amt gehen. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich heute wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Von einem Sportler habe ich neulich gelesen, also neulich, das ist schon eine Weile her, in der Deutschen, also das Beste, habe ich gelesen. Ja, er hat schon viele Medaillen gewonnen, also wirklich Weltmeister war er in vielen Dingen, viele Medaillen gewonnen und übte für die Olympiade und dann hat er einen schweren Unfall gehabt und wurde verletzt und sein Traum war zu Ende, seine Karriere war zu Ende und hat sich bald aufgegeben, aber dann sagte er, nein, ich muss für mich etwas tun zuerst mal. Ich brauche solche Schuhe, damit ich wieder laufen kann, damit ich mich wenigstens fortbewegen kann. Und er hat für sich selber solche Schuhe kreiert und so weiter, dass er diese Verletzung ja, überwinden konnte, sein Leben ein bisschen brauchbar machen konnte und hat dieses Patent verkauft für die Schuhe und ist ein Multimillionär geworden. Und seine Theorie, seine Philosophie war, sehe die Dinge mit den Augen des Glaubens. Sehe die Möglichkeit nicht, was ich jetzt nicht mehr kann, was ich nicht mehr bin, was ich nicht mehr habe, sondern mach etwas aus deinem Leben. Sieh das Leben mit anderen Augen. Und das ist, was Glaube ist, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Und das hat sein Leben verändert, hat ihn zum Durchbruch gebracht. Das hat mich motiviert. Menschen, die sich nicht aufgegeben haben. Ich denke nur die ganzen Paralympics. Trainieren, auch ohne Beine. Und sogar, ja, Biathlonläufer, die sind sogar blind und schießen besser als manche Sehende, weil sie das geübt haben, dressiert haben. Weißt du, ohne Dressur, ohne Training kommt nichts. Auch Glaube braucht Training. Dieses versprochene Leben muss umgesetzt werden. Wir kommen alle als Dummköpfe auf diese Welt. Wir können weder lesen, noch schreiben, noch rechnen, noch sonst was. Und einige werden Genies und einige bleiben dumm bis zum Schluss. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber schau doch die Leute an. Die einen bringen zu was und die anderen bringen zu nichts. Und in dem Moment, wo du deine scheinbare Niederlage mit den Augen des Glaubens siehst, wird plötzlich etwas in dir wach. Da muss ich was tun. Da muss ich was unternehmen. Auch wenn deine Dinge in deiner Umgebung zum Verzweifeln ist, wenn du nicht sagst, ich schaffe das nicht. Wenn du sagst, ich schaffe das nicht, dann schaffst du es nicht. Dann wirst du auch nie schaffen. Gib dich nicht auf. So wie dieser Sportler hier. Sieh das mit den Augen des Glaubens. Sieh einfach die Möglichkeiten. Geh nicht unter in deiner Last der Selbstvorwurf. Hätte ich bloß aufgepasst, wäre es mir möglich. Wäre es nur irgendwie besser vorangegangen. Nimm Gottes Vergebung an. Ich habe Mist gebaut, ich habe Fehler gemacht. Und dann gehe deine Situation mit den Augen des Glaubens an. Ich mache noch was. Ich mache noch eine Weltreise. Ich mache noch, was weiß ich, eine große Sache für mich persönlich. Das, was ich schon immer machen wollte, wozu ich noch nie Zeit gehabt habe. Jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich es machen. Ja, und dann nimm etwas für deine Situation, was du wirklich tun möchtest. Nicht, was die anderen von dir wollen, dass du tust. Tu du mal für dich. Mach was für dich. Diese deine Situation, egal wie sie jetzt aussehen mag, deine Niederlage, dein Problem und so weiter, beinhaltet es den Samenkorn für die gewaltige Durchbrüche in deinem Leben. Jetzt lass es in die Erde fallen. Stirb. Ja, stirb und sag, ich ist sowieso alles verloren. Was soll's? Aber jetzt mache ich etwas, jetzt unternehme ich etwas, jetzt versuche ich mit meinem Gott über meine Schatten zu springen. Du musst nur lernen, diesen Samen so richtig umzusetzen, richtig zu gebrauchen. Erlaube dem Heiligen Geist, deine Augen zu öffnen für das Große, für die großen Möglichkeiten deines Lebens. Das, was du in deinem Leben überwunden hast, das siehst du, das habe ich geschafft. Das sind kleine Dinge gewesen. Das habe ich überwunden, das habe ich überwunden, das habe ich überwunden und das habe ich überwunden und das habe ich mit Gottes Hilfe geschafft. Ja, aber lass dich von deinen Niederlagen nicht leben, dass du dir dein Leben aufgibst, kurz vor dem Ziel, kurz vor der Vollendung. Und wir gehen auf den Weg der Vollendung. Werde nicht passiv. Lass dich nicht treiben. Lass dich deine Freude vom Feind nicht rauben. Lebe das verborgene Leben. Versink nicht in Depressionen. Ja, du gehst weiter, du gehst weiter. Selbst wenn du auf alle vier laufen musst, du gehst einfach weiter. Du lässt dich nicht unterkriegen. Gott ist mit dir. Oder? Ja, kannst du vieles machen. Ich habe von einem gelesen, der sein Leben ist so versauert, hat er geschrieben. Sein Leben ist so versauert, alles voller Zitronen, bis Gott zu ihm gesprochen hat, mach aus den Zitronen Zitronenlimonade. Verstehst du? Mein Leben ist so versauert, lauter Zitronen. Ich habe nur saure Punkte in meinem Leben, nur saure Momente. Und dann sagt er, selbst wenn du keine Zitronenlimonade machst, dann koch wenigstens Zitronenmarmelade. Mach was, gebrauche deine Zitronen, gebrauche das Saure in deinem Leben. Und ich habe auch erlebt in meinem Leben, jede Niederlage bringt den Samen für einen größeren Sieg. Wir gehen von Etappe zu Etappe, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Jeder Fehlschlag bringt mich ein Stück weiter. Das muss man nicht glauben, aber es ist mir egal. Jede Erkenntnis, ja, zeigt mir eine größere Dimension. Je höher ich auf den Berg komme, desto dünner wird die Luft, desto stärker sind die Stürme. Ich denke nur, ich bin mal auf dem Matterhorn gewesen. Am Schluss, da ist nur noch der Felsen und da die Winde wehen. Aber dann siehst du also einen weiten Blick in die Weite. Unten siehst du nur ein Tal, die Spitze vom Matterhorn. Aber wir sollen hinauf zum Berge Gottes gehen, heißt es in der Bibel. Lasst uns hinaufgehen zum Berge Gottes. Und Gott will uns zu seinem Berg führen. Weißt du, der Wind wird schärfer, die Luft wird dünner, aber die Aussicht ist herrlicher. Und schließlich bis zum Ziel, dann am Gipfel. Und wie schön ist, wenn man dann das Gipfelkreuz erreicht hat. Und das Gipfelkreuz nicht von unten anguckt, sondern von oben runter guckt. Lasten verschwinden auf Golgatha, singen wir. Verstehst du? Du musst das Kreuz erreichen, diesen Gipfel, die Spitze. Jeder Misserfolg ist nur ja, eine scheinbare Niederlage. Seitdem du akzeptierst sie und drückst auf den Knopf aus, das ist da, ich nehme das nicht an, aber ich habe ja, aus der Niederlage Pleite und Pan und so weiter das Optimale gemacht und ich werde nicht erlauben, dass ich ein Eigentor schieße, dass ich dem Teufel Recht gebe, dass das in jeder Niederlage, in jeder Schwierigkeit, in jedem Problem ist ein Kern des Positiven drin. Der Teufel, und jetzt erschreckt noch nicht, ich will noch eine Wahrheit sagen, was mir groß ist, sonst verstehst du die ganze Sache nicht, den ganzen Zusammenhang nicht. Der Teufel ist ein Diener Gottes. Kannst du Amen sagen? Auch der Nebukadnezar war ein Diener Gottes, der das Volk Israel in die Gefangenschaft führte. Das ist mein Diener, ich werde meinen Diener holen, diesen Nebukadnezar, Gott sagt es wörtlich. Auch der Teufel ist der Diener Gottes. Er kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Er ist von Gott geschaffen, ist ein abgefahrenes Wesen. Was er macht, ist nur Dienst nach Vorschrift. Ist ein Beamter. Er macht Dienst nach Vorschrift. Ja, wenn du deine Vorschriften weglässt und ignorierst und übersiehst und wegschaust und aufsiehst auf Jesus, dann hast du einen ganz anderen Lebensgeist, ganz andere Einstellung. Und da schenkst du diesem Lumpen da keine Beachtung, der auch das tut, aber Gott ist größer. Er ist Herr. Jesus hat den Satan überwunden. Oder nicht, verstehst du? Das ist ja deine Sache, ob du glaubst oder nicht. Und der, den du fütterst, der wird siegen. Wenn du den Satan in dir fütterst, bitte erschreck nicht, was ich jetzt sage. Der Teufel ist in dir und auch der liebe Gott ist auch in dir. Und den du fütterst, jetzt gerade, du hörst Predigten, kannst Amen sagen, so sei es, verstehst du, und preis Gott und so weiter. Und dann hat der andere nichts zum Fressen. Oder du fütterst den Teufel, ja, und der macht sie dick und breit und fett in deinem Leben und dann wundert sich, dass in deinem ganzen Körper der Teufel streut. Du lebst ein feines Leben, wenn du Gott recht gibst, wenn du Gott Amen sagst, immer Amen, ja, deine Verheißungen sind wahr. Ich sage Amen, so ist es, so bleibt es und so wird es auch sein. Ich bin entschieden und ich entscheide mich in meinem Geist, nicht in meinem Körper. Nicht, dass ich, wenn ich eine Spritze reinhaue, dass da die Hilfe und die Heilung kommt. Die Heilung kommt nicht durch die Spritze von außen, die Heilung kommt von innen nach außen. Nur so. Der eigentliche Kampf des Glaubens ist nicht in der äußeren Welt, auch nicht um dich herum, dass deine Umgebung veränderst, dass du jetzt wegziehst von Berlin oder woanders hinziehst oder auswanderst. Das Leben bleibt das gleiche Leben. Du findest, wirst dich überall dich selbst finden. Selbst wenn du auf dem Mond fliegst. Tolstoi hat einmal gesagt, selbst wenn wir zum Mond fliegen würden, wir würden unsere Trichinen mitnehmen. Also die Schweinekrankheit ist es. Trichinen. Die sind überall da. Die kannst du nicht verleugnen. Deine Welt wird geformt und geprägt von deinen Gedanken. Da wirst du programmiert. Da wirst du geführt und geleitet. Sieg und Niederlage werden von dir allein bestimmt, nicht von Gott. Halt dich fest. Das sagt der Pastor. Und ich bin Pastor und ich habe Theologie studiert, habe sogar meinen Doktor in der Theologie. Verstehst du? Also ich sage das in Freimut und in Freiheit. Gott ist ein Gott, der treu steht zu seinem Wort. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Ja, sag Amen. Wozu du in deinem Herzen Amen sagen kannst, das wirst du haben. Ich werde glücklich sein. Amen. Ich werde gesund sein. Amen. Mir wird es gut gehen. Amen. Verstehst du? Und was auch immer sein mag. Du musst immer auf dich beziehen, nicht auf die anderen. Die meisten Leute sprechen von den anderen. Nein, Gott spricht von dir. Wenn du Amen sagst zu deinen Umständen um dich herum, die dir einreden wollen, dass du versagt hast, dass du unheilbar krank bist, dass dir nicht mehr geholfen werden kann, dann sagst du ja, so ist es. Also genau, du kannst genau den Spieß umdrehen. Du siehst, was du erntest. Und wenn du diesen Spruch jetzt genau liest, du erntest, was du siehst, verstehst du, da musst du zuerst mal sehen, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Die meisten Leute lesen nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Die sagen nur, ja, was du siehst, das wirst du ernten. Aber jetzt hör mal, Gott lässt sich nicht spotten. Aber wer ist dieser Gott? Meinst du den, der im Himmel? Der ist zu weit weg für deinen Kopf. Der Gott, weißt du, wer das ist? Das ist dein Geist. Das sind deine Gefühle. Das sind deine Emotionen, das ist dein Verstand, das ist dein Gehirn. Dein Gott, der in dir ist, den du jetzt fütterst. Vom Wort Gottes her, von der Bibel, vom Gebet, vom Glauben, von der Anbetung. Dein Gott, das ist dein persönliches Wesen, deine Persönlichkeit, dein Ich. Wir haben unsere Proklamationen und da heißt es Ich und so weiter. Nicht dein Ego, das kannst du vergessen. Dein Ego, aber dieses Ich, dieses, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, diese Persönlichkeit, Ich. Ich will oder ich will nicht. Deine innere Stimme, das bestimmt dein Leben. Diese innere Geisteskraft, dein Wille, der innere Rat, das ist Gott. Ich sehe Gott nicht. Hast du schon Gott gesehen? In der Natur natürlich, in dem Wald. Da siehst du Gott, wie die Bäume sprießen oder in den Bergen, in der Landschaft. Aber Gott ist in der Bibel. Und das, was du von der Bibel übernimmst, das nimmst du jetzt an dich persönlich und sagst, ja Herr, ich glaube, deine Verheißungen sind ja und ich sage Amen in fester Überzeugung, fester Gewissheit. Zu der Wahrheit musst du nur einfach ja sagen und da wirst du nie verlieren. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Amen, verstehst du, dann hast du es. Da musst du gar nicht viel beten, du musst nur Amen sagen. Beim Beten musst du nur lernen, Amen zu sagen. Und es ist richtig buchstabieren. Es ist in allen Sprachen gleich das. Amen, Amen und was weiß ich. Da was ist und so weiter. Ja. Und wir sollen es einfach, dieses Negative als Treppenstufe nehmen und einfach sagen, wir gehen hinauf zum Berge Gottes. Das wird mir Durchbrüche helfen. Diese Grabsteine als ja, Treppenstufen. Mir ist mal etwas ganz Tolles passiert. Ich glaube, das Tollste, was überhaupt einem Menschen passieren kann. Ich bin zu früh in Aachen, auf dem Aachener Dom, und ich will in den Aachener Dom gehen. Da schließt unten die Frau auf, und ich schleiche mich rein. Ich frage dich, darf ich rein? Ja, sie dürfen rein. Denn nachher kommt ein Führer und so weiter, erklärt es. Und ich stiefle ganz schnell in den Dom herum, guck, was da alles so rum ist. Und ich steige auf der Empore hoch, und das der Kaiserstuhl. Und dieser Kaiserstuhl ist hochinteressant, was das Kaiserstuhl ist. Und da setze ich mich rein. Dann kommt ein Diener der Kirche. Das dürfen Sie nicht. Aber ich sitze jetzt schon. Und bestimmt schon 2-3 Minuten. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Denn nur der Kaiser durfte dort sitzen. Jeder deutsche Kaiser von Karl dem Großen, also 8. Jahrhundert bis 1000 Jahre danach, jeder deutsche Kaiser ist wenigstens eine Vaterunserlänge oben gesessen. Und ich saß dort wie Kaiser. Und weißt du, was das Schöne dabei war? Ich habe nachher die Dinge studiert. Diese ganzen Steine für den Kaiserstuhl, die ganzen Steine sind aus dem Prätorium in Jerusalem, wo Jesus gekreuzigt wurde. Da haben die Soldaten über die Kleider gewürfelt. Jesus, und da ist sogar das Würfelspiel noch drin. Und da drauf saß ich. Und die Tempelpforte, da war auch so ein Stein, die erste Treppe zum Kaiserstuhl, da saß ich da, ich war schon Kaiser, deutscher Kaiser. Weißt du, ich habe mich so gefühlt. Ich habe gesagt, Gott, guck mal, ich muss einfach lernen, mit dir auf dem Thron zu sitzen. Da, wo du verachtet wurdest, wo man dir die Kleider vom Leib gerissen hat, dort aus diesem Prätorium, aus Jerusalem, dort saß ich, du hast alles für mich getan, deine Blöße ist meine Krönung. Lass die Siege Jesu heute einfach auf dich wirken. Und ich saß da, ich habe mich so riesig gefreut. Ich durfte, auch wenn ich mal frech war. Und du musst manchmal frech sein, um etwas zu erreichen in deinem Leben. Ohne Frechheit wirst du nichts erreichen. Und da zerrt mir und sagt, die müssen schnell runter, bevor sie noch jemand sieht. Habe ich gesagt, ja, es ist schon vorbei. Ich war schon oben. Ich war schon dort. Nur in aller Liebe. Heute, ja, da, lass den Heiligen Geist einfach an dir arbeiten und wirken. Dass du einfach nach dem Wort Gottes wandelst. Sag einfach Amen, so ist es. Dass ich habe die Zusage, ich habe die Gewissheit. Und jener deutsche Kaiser saß noch dort. Und wir sind Könige durch Jesus Christus, ihr Lieben. Da musst du nicht von Menschen ernannt werden, von Menschen gesalbt werden, von Menschen hochgeschickt werden. Beides gehört zu mir. Wollen und nicht wollen. Verstehst du das? Wollen und nicht wollen gehört zu mir. Sind die Kompetenten des Lebens, sind Bausteine, darauf baue ich mein Leben auf, über das Wollen und Nichtwollen. Wenn ich nicht will, macht, was ihr wollt, ich will nicht. Keine 10 Pferde bringen mich dahin, wo ich nicht hin will. Aber wenn ich was will, kann mich auch niemand zurückhalten. Wollen und Nichtwollen sind die Elemente, die Naturkräfte, die Urgewalten, was unser Leben gestalten. Wollen und Nichtwollen. Lass dein Leben vom Wollen bestimmen. Ich will gesund werden, um jeden Preis, koste was es wolle. Oder ich will nicht gesund werden. Dann mach nichts. Das ist auch was. Ja, wollen und nicht wollen bestimmen deine Lebensqualität, deine Zukunft, deine Ewigkeit. Wir sagen ja. Vielleicht, wenn es nur ganz wenig ist. Ja, Herr, Amen. Ich bin überzeugt, du kannst was tun. Und ich stehe dazu. Ich bejahe deine Zusagen. Ich bejahe das, was ich glaube. Amen. Lebe das versprochene Leben, was Gott versprochen hat. Das will ich haben, was hier drin steht. Amen heißt es so viel wie sicher, absolut, es ist wahr. Und es ist sogar mehr wie wahr. Amen. Verstehst du, so ist das. Ich glaube es. Und ich stehe dazu. Ich lasse mir das auch nicht nehmen. Und nach 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20, Jesus ist das große Amen. Er ist das große Amen Gottes. Der Mensch im Gebet sagt Amen. Du hast was Gott vorgetragen. Weißt du, die meisten Leute tragen Gott was vor. Lieber Gott, ich will gesund werden. Du sagst einfach ganz fest Amen. Amen, 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 Amen. Ich will gesund werden. Da musst du nicht so viel reden oder betteln oder erzählen dem lieben Gott. Ein feierliches, ja, ernstes, ich stimme zu. Ich stimme zu. Amen. So ist es. Ich bestätige, was ich gerade gesagt habe. Amen. Das ist wahr. Ganz einfach. Gar nicht so kompliziert. Manche Leute denken, ich muss was ganz Kompliziertes machen. Setz dich einfach auf diesen Steinsessel, auf diesen Steinthron in der Kirche und sag, und weißt du, das Interessante ist das Schöne dabei, was ich dort erlebt habe. Da siehst du auf dem Altar unten und du siehst den Thron Gottes im Himmel, wie die Heiligen dort Gott loben und preisen. Wenn du auf dem Stuhl, da wo Jesus die Schlacht geschlagen hat, wo die Entscheidung fiel, wo die Kleider über Jesu Kleider gewürfelt wurde, wenn du auf diesem Stuhl einmal sitzt, dann siehst du da unten das Altar, wo die Menschen sind, wo die Menschen beten, ringen, kämpfen und so weiter, wo sich das Leben abspielt. Aber du siehst auch gleichzeitig den Thron Gottes. Du bist dieser Dreieck, dieses Prisma, wo sich alles bricht, wo alles passiert. Du bist plötzlich da. Nicht nur, dass gerade Gott darunter kommt. Nein, über dich offenbart sich der Herr. Über dich wirkt der Heilige Geist. Wollen und nicht wollen. Können und nicht können. Gott sagt immer die Wahrheit. Auch wenn du das nicht glaubst. Und selbst wenn du etwas nicht glauben kannst in der Bibel, und wir haben so viele Punkte in der Bibel, was wir nicht glauben können, weil wir es nicht verstehen, weil es über unseren Horizont geht. Aber ich sage Amen, das ist die Wahrheit. Gott kennt die Dinge schon von all das her. Wenn ich dann den alten Hiob höre, und Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt, der Hiob hat mehr gewusst als das ganze Mittelalter hindurch, als das ganze das Altertum hindurch. Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Erst jetzt durch Satelliten und die Weltraumfahrt wissen wir, dass die Erde eine Kugel ist und dass sie im Weltraum kreist, im Nichts aufgehängt. Der Gläubige sieht Dinge, die anderen gar nicht verstehen. Die sind Jahrtausende, ja Millionen voraus. Gott sagt immer die Wahrheit. Auch wenn es für dich unglaublich klingt, wenn du nämlich noch nicht annehmen kannst, weil du sagst, das ist, ja, ich bin noch nicht so weit, ich verstehe die Dinge nicht. Ich sage dir Amen, so ist es, Herr. So wird es sein, was du gesagt hast, dein Wort ist nichts wie die Wahrheit. Und jetzt setze ich das Wort Gottes. Ich sehe den Thron Gottes, ich empfange es und ich gehe weiter zum Altar, zum Publikum, zu meiner Umgebung. Und ich strahle etwas ab von der Herrlichkeit Gottes. Auch wenn es unmöglich ist und unwahrscheinlich klingt. Amen. Es ist bei dir alles möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? So steht es immer wieder in der Bibel. Auch wenn du noch nichts erwartest und alles noch in weiter Ferne ist, Gottes Verheißungen bleiben, sie gehören dir. Höre des Herrn Worte einfach. Höre und sag Amen. Ja, yes. Gib ihm noch mehr, Herr Jesus, von dieser Inspiration, dass ich noch mehr Amen sagen kann. Durch die Verkündigung wächst dein Glaube. Durch die Predigt werden deine Erwartungen geweckt. Deine Begeisterung. Yes, Lord, da steht er da und pumpt und sagt so, gib ihm, Pastor. Yes. Wann bist du so weit gewesen, weil in der Gegenwart Gottes, und das ist die Herrlichkeit Gottes zu erleben, nicht nur Amen. Ja, wir gehen bald nach Hause. Nein. Da stehst mit beiden Händen, bockst du und kämpfst du den guten Kampf des Glaubens. Es ist mehr als nur Fechten in der Luft. Ja, richtig Predigt wird dein Glauben motiviert, die Hoffnung wächst. Noch mehr, Herr, noch mehr. Lies mal Hebräer 11. Dort ist das Pantheon des Glaubens. Und da liest du, Leute haben erreicht und Leute haben nicht erreicht. Spielt keine Rolle, ob du jetzt hier in dieser Welt was erreichst oder nicht. Wichtig ist, was unterm Strich nachher ist. Und sie blieben dennoch fest. Und sie ließen sich dennoch nicht erschüttern. Und sie ließen sich dennoch kleinkriegen. Sie blieben fest. Die Gnade Gottes, die Gunst Gottes macht uns groß. Amen. Ja. An meiner Gnade sollst du genügen lassen. Und das ist, was Paulus gesagt hat. So soll es sein. Ich lasse mich an seiner Gnade genügen. Und dann fällt er ins andere Extrem. Oh, am liebsten möchte ich ganz schwach sein. Gar nicht sein. Damit die Gnade noch größer, noch mächtiger ist. Es liegt an uns. Wir entscheiden, wie die Gnade an uns wirkt. Klein oder groß. Wir müssen Träger werden des Geistes Gottes, vom Geist Gottes getragen. Wenn wir den Heiligen Geist in uns tragen, wir werden getragen. Wenn wir das Feuer Gottes haben, dann sind wir wie ein Luftballon, wir steigen auf, höher und höher und höher, je größer das Feuer des Glaubens in unserem Leben ist. Was trägst du in deiner Seele? Liebe das versprochene Leben, liebe die Offenbarung, was Gott dir schenkt. Vielleicht ist es zuerst ein ganz kleines Lichtlein, ein kleiner Funke, so groß wie die Faust eines Mannes, ist diese Wolke, die dort im Mittelmeer aufsteigt. Aber du erwartest etwas. Ist vielleicht etwas die Verheißung Gottes, die Inspiration, eine Idee, ein Traum, eine Erkenntnis. Oh Herr, Halleluja. Amen. Es wird kommen. wenn ich auch selbst wenn ich alt und grau bin und selbst wenn ich hier nicht erlebe, ich werde an einem Thron sein und ich werde deine Herrlichkeit sehen, lieber Gott. Und wir sagen dazu Amen einfach, zu dem, was Gott uns zeigt, für das versprochene Leben. Und du wirst die Werke des Herrn verkündigen. Lies mal Psalm 91. Aber Herr, ich predige nicht. Doch, durch dein Leben predigst du deutlicher, klarer und lauter, als ein Pastor auf der Kanzel hier stehen kann. Verstehst? Dein Leben spricht Bände für sich selbst. Ich lass mich nicht unterkriegen. Halleluja. Nur wenn wir etwas in uns haben, sind wir stark, sind wir erfolgreich, sind wir gesegnet. Und das wird uns tragen und das werden wir austragen. Maria hat Jesus ausgetragen, als sie sagte, mir geschehe, wie du gesagt hast. Als sie Amen sagte, ist das Wunder passiert. Dann hat sie Jesus ausgetragen. Plötzlich wird sie dicker und dicker und dicker. Und weißt du, was das ist? Sie war in andere Umstände. Lass das Wort zergehen, weil Schwangerschaft ist in andere Umstände sein. Dass du plötzlich in ganz andere Umstände bist. Du bist nicht mehr abhängig von diesen Umständen ringsherum. Diese Umstände sind in dir drin. In dir verändert sich, in dir entsteht ein neues Leben. Neuer Elan, neuer Pep, neue Dynamik. Dein Wille geschehe, lieber Vater. Ich danke dir, dass du deinen Willen uns kundtust jeden Tag. Und wir sind dabei, das versprochene Leben zu entdecken und das Leben zu verwirklichen. Vater, ich möchte mit den Worten beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe in unserem persönlichen Leben, egal wo wir sind. Und wir sagen zu allem, was du in unserem Leben fügst und geschehen lässt, Amen. Du wirst alles recht machen, du wirst alles wohl machen. Halleluja. Gott, wir werden unser Leben so leben, wie du es willst und uns führst und wie du unser Leben gestaltest. Und Vater, wir möchten wie diese Weisen auf einem anderen Weg nach Hause gehen, auf einem anderen Weg unser Leben gestalten, auf einem anderen Weg einfach uns fortbewegen. Halleluja. Nicht mehr wie die Weltmenschen oder die irdisch gesinnte Menschen oder die nur auf die Umstände schauen, um sich herum. Nein, die Umstände geschehen in uns, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du deine Kraft, deinen guten Heiligen Geist geschenkt hast. Und dein Heiliger Geist wirkt das Wollen und das Vollbringen. Preis dem Herrn. Segne auch meine lieben Geschwister und Freunde, wo sie auch immer sind, die auch diese Predigten hören. Hilf, dass sie dich verstehen und dass sie das, was du ihnen wirklich sagen willst durch das Wort, auch umsetzen. Danke, Herr. Amen.